Für die Predigt heute habe ich einen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium ausgesucht. Und ich habe diesen Text genommen, weil es einer meiner Lieblingstexte aus dem Neuen Testament ist. Wenn man nicht so häufig predigt, kann man immer seine Lieblingstexte nehmen, das ist ein Vorteil. Und dieser Text ist mir in einer bestimmten Zeit meines Lebens mal sehr wichtig geworden und auch immer seitdem immer wieder ploppt er auf in meinem Leben und ist mir sehr wichtig. Und ich hoffe sehr, dass ich gehe da nachher noch ein bisschen drauf ein, warum er mir so wichtig geworden ist, dass ihr das nachvollziehen könnt und auch berührt werdet von diesem Text. Es geht um die Erzählung, die Speisung der 5000, wie gesagt, in der Version, wie sie uns Markus in seinem Evangelium erzählt. Bevor ich den Text lese, noch mal ein kurzes Wort zu dem Kontext, in dem die Geschichte oder diese Erzählung eingebettet ist. In den Abschnitten vor unserer Erzählung berichtet Markus, dass Jesus die Jünger in Zweiergruppen einteilt und sie dann jeweils zu zweit losschickt, damit sie in den Dörfern und in den Gemeinden von Galiläa von Jesus erzählen, in seinem Namen Gutes tun und über das Reich Gottes berichten. Und von diesem Einsatz zu zweit kommen die Jünger gerade nun zurück. Und in dieser Situation setzt unser Text ein. Es ist Markus 6, die Verse 30 bis 44. Ich lese die nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich daher viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte: Gebt auch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben könnten. Wie viele Brote habt ihr? Fragt er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten: 5. Und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Soweit zu dem Text. Ich hatte ja schon gesagt, die Jünger kommen gerade von einem großen Einsatz in Galiläa zurück und ich stelle mir vor, wie sie so von der Reise erschöpft sind, müde, wahrscheinlich total staubig, aber auf der anderen Seite auch genauso erfüllt von dem Erlebten, übersprudelnd von dem, was sie erlebt haben und von Gutem auch getan haben. Sie haben Dämonen ausgetrieben, so wird es berichtet, sie haben Kranke geheilt. Was haben die Jünger nicht alles erlebt? Und jetzt treffen sie wieder aufeinander, bis an den Rand gefüllt mit diesen Erlebnissen, die sie verarbeiten müssen und die sie auch Jesus erzählen wollen und auch sollen. Und Jesus wünscht sich Zeit mit seinen Jüngern. Er wünscht sich Zeit mit seinen Jüngern und er wünscht sich auch Zeit für seine Jünger. Und so fordert Jesus die Jünger auf, mit ihm an einen einsamen Ort zu gehen, zu fahren, die Stille aufzusuchen, zu essen, sich auszutauschen und sich zu erholen. Zeit mit Jesus verbringen. Das hat hier 2 Aspekte. Einmal natürlich die rein körperliche Erholung, das Ausruhen nach anstrengenden Tagen, das Essen und Trinken, zu dem sie ja kaum gekommen sind. Jesus sieht die Erschöpfung seiner Jünger, das Bedürfnis nach Erholung, nach Austausch in Ruhe, nach Verarbeitung. Er respektiert das nicht nur, er gibt dem sogar einen ganz besonderen Raum, in dem Jesus selbst vorschlägt, an einen einsamen Ort zu fahren, um sich dort zu erholen. Und der andere Aspekt ist die Zeit mit Jesus selbst. Im Markus-Evangelium ist es ein wiederkehrendes Motiv, dass Jesus mit seinen Jüngern in die Stille fährt. Und genau in dieser Stille bekommen die Jünger dann besondere Offenbarungen über das Reich Gottes, über Jesus als Person. Mahlzeiten mit Jesus sind bei ihm immer mehr als nur reine Essensaufnahme. Sie sind auch immer so ganz besonders intensive Zeiten mit Jesus selbst. Das heißt, wir sehen, nach intensiven Zeiten, nach einem solchen Einsatz dürfen wir rasten, wir dürfen ausruhen, wir dürfen uns erholen, wir dürfen essen, aufnehmen für den Körper, aber auch Austausch und Verarbeitung für die Seele erleben. Zumindest ist das jetzt erstmal der Gedanke. Denn leider klappt das Vorhaben nicht wie geplant. Die Menschen sehen Jesus und sie sehen, wohin sie wollen. Und sie erahnen, wohin das Boot fährt und sie laufen um den See Genezareth herum und erwarten das Boot beim Anlegen schon. Wer von euch schon mal in Israel war, der weiß, dass das durchaus möglich ist. Der See Genezareth, um den es hier ja geht, der ist nicht besonders groß und in weiten Teilen sehr gut zu überblicken. Und wenn jetzt kein Wind ist und das Boot sehr langsam vorankommt oder man auch nicht den ganzen See überquert, sondern vielleicht nur so um eine Ecke oder eine Landzunge herumfährt, dann ist es tatsächlich durchaus möglich, dass man auf dem Landweg, also zu Fuß, schneller ist als ein Boot. Und genau das passiert. Die Leute laufen um den See herum und stehen am Ufer und nehmen das Boot in Empfang. Das Ufer ist voll von Menschen. Am Ende, im letzten Vers, wird es ja beziffert auf 5000 Männer, so beschreibt es Markus. Dazu noch ein kleiner Einschub, ob es jetzt tatsächlich 5000 Menschen waren. Das wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Es gibt Übersetzer, die sagen, es waren 5000 Männer, sodass man noch die entsprechende Anzahl an Frauen und Kindern dazu rechnen muss. Frauen und Kinder werden in der Regel nicht genannt. Manche Übersetzer sagen auch, es waren 5000 Menschen. Letztendlich muss man sagen, es ist wahrscheinlich egal, ob da nun 5000 oder 10.000 Menschen standen. Es ist nicht entscheidend. Wichtig ist, es ist eine unvorstellbar große Menge von Menschen, gerade für damalige Verhältnisse. Also wirklich, wirklich viele. Und das ist dann ja so eine Situation, wie man sich die wünscht. Ja, man ist erschöpft, man ist dreckig, man hat Hunger und man will nur so 5 Minuten mal alleine sein und ein bisschen was essen. Und dann steht da so eine Riesenmenschenmenge und guckt einen mit großen erwartungsvollen Augen an. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und über die Situation mal nachdenken, dann ist ja wirklich der erste Gedanke, dass wir sagen, dass man sagt, man schickt die Menschen weg. Und man kann es ja sogar verstehen, denn irgendwann ist ja auch jede Kraft mal zu Ende. Zumal Jesus ja selbst davon gesprochen hat, dass sie alleine und in Stille sein wollen. Was aber passiert? Jesus steigt aus dem Boot und sieht die Menschen an. Und ihn ergreift ein unfassbares Erbarmen, das stärker ist als jede Müdigkeit, jeder Hunger, jeder Wunsch nach Stille. Ihn ergreift tiefes Mitgefühl, so übersetzt es die neue Genfer Übersetzung. Luther, ihr werdet es wahrscheinlich kennen, übersetzt mit, es jammerte ihn. Es jammert ihn, denn sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch hier ein wiederkehrender und sehr gängiger Vergleich in der Bibel. Schafe ohne Hirten, das bedeutet viel, aber es bedeutet überhaupt nichts Gutes. Schafe ohne Hirten haben keinen Schutz vor Feinden. Sie drohen, getötet zu werden. Sie haben niemanden, der für ihr leibliches Wohl sorgt. Denn der Hirte ist es ja, der die Schafe auf die Weide führt zum Essen und zum Trinken. Schafe ohne Hirten haben keine Hilfe bei Verletzungen oder Krankheit. Sie haben keine Sicherheit. Jesus jammert. Er sieht die Menschen nicht als anonyme Masse, sondern ich bin überzeugt, er sieht jeden Einzelnen von diesen Menschen und er erkennt sie in ihren Sorgen und ihren Nöten, mit ihrer Suche nach Geborgenheit und nach einem Zuhause. Und ich bin überzeugt, dass so viel tiefes Mitgefühl, wie Jesus es hier zeigt, auch nur ein zutiefst liebendes Herz empfinden kann. Wenn man die Geschichte anschaut, dann denkt man ja, wir befinden uns gerade in der Einleitung, um ein Hineinfinden in diesem Hineinfinden in die Situation, ein Hinleiten zum Höhepunkt, wenn die 5000 Menschen am Ende satt sind. Für mich sind diese ersten Verse viel mehr. Schon in diesen allerersten Versen lässt Markus uns zweimal zweimal ganz tief in das Jesus-Herz blicken. Einmal in der Sorge um die Jünger, im Ernst neben ihrer Situation, ihrer Erschöpfung, ihrem Bedürfnis nach Ruhe. Und dann im Angesicht der Menschenmenge mit ihrem Sehnen nach Geborgenheit, nach Leitung. Wir schauen hier Jesus ganz tief in sein liebendes Herz. Und das Herz Jesu ist ja immer ein Spiegelbild auch von Gottes Herz. So untrennbar sind die beiden miteinander verbunden. Wir sehen hier zweimal schon in der Einleitung ganz tief in Gottes Herz. Und ich kann immer nur wieder staunen, was für ein Gott, der seine Jünger sieht mit all ihren Bedürfnissen. Und was für ein Gott, der die Menschenmenge sieht mit ihren Fragen, mit ihren Sorgen, mit ihrer Suche. Und jetzt ziehe ich mal die Verbindung zu uns. Ich bin überzeugt, was für ein Gott, der uns auch sieht, der uns ansieht, tiefes Mitgefühl hat mit unserem Sehnen und unseren Nöten und unserem Wunsch nach Geborgenheit und Zuhause. Und was für ein Gott, der sich dann die Zeit nimmt, sich zuwendet, Fragen beantwortet, Geborgenheit gibt. Jesus wird ja hier zu dem Hirten, den die Menschen dich hatten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das sagt Jesus an anderer Stelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium. Nichts anderes passiert hier. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Was für ein Gott, den wir hier sehen. Aber unsere Erzählung endet ja hier nicht. Im Gegenteil, jetzt geht es eigentlich erst los mit der eigentlichen Geschichte über die Speisung der Menschen. Es ist spät geworden, der Tag geht zu Ende und die Menschen, natürlich, bekommen Hunger. Erst recht die Jünger, die sind ja schon hungrig losgefahren und wahrscheinlich sind die schon innerlich so ganz ungeduldig, dass die versprochene Ruhepause und das Essen immer noch auf sich warten lassen. Und so kommen die Jünger zu Jesus und sagen: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute doch fort, dass sie was zu essen kaufen können. Ein, man muss es sagen, wirklich sehr vernünftiger Vorschlag. Und eigentlich auch die einzige Lösung, die angesichts dieser großen Menschenmenge ja bleibt. Aber Jesus sieht das leider anders, oder zum Glück. Und so entspannt sich ein ziemlich spannender Dialog zwischen Jesus und auf der einen Seite und den Jüngern auf der anderen Seite. Die Jünger möchten die Versammlung auflösen und die Menschen zum Essen wegschicken. Jesus möchte, dass die Jünger ihnen zu essen geben. Es geht um Machbarkeiten, es geht um Zuständigkeiten und es geht wie immer ums Geld. Es ist übrigens ein sehr spannender Dialog, da könnte man alleine eine Predigt drüber halten. Aber meine Zeit ist ja etwas begrenzt, also keine Angst. Die Jünger haben wirklich nachvollziehbare Gründe. Und trotz dieser, oder nachvollziehbare Argumente, und trotz dieser wirklich guten Argumente, der Jünger geht Jesus gar nicht darauf ein, sondern er fragt einfach nur: Wie viele Brote habt ihr denn? Geht und seht nach. Und die Jünger gehen los und sie machen eine Bestandsaufnahme. Sie kommen wieder und verkünden ihm: Wir haben 5 Brote und außerdem 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Was für eine verschwindend geringe Menge angesichts von 5.000 oder mehr hungrigen Menschen. Eigentlich ja nicht mal nennenswert, wenn man ehrlich ist. Es ist ein völliges Missverhältnis zwischen dem Hunger auf der einen Seite und dem Essen, was da ist. Die schiere Größe der Aufgabe scheint die zur Verfügung stehende Mittel völlig zu erdrücken. 5 Brote und 2 Fische. Sie erscheinen ja nicht mal zusammentragenswert. Ich bin gar nicht sicher, wenn ich da jünger gewesen wäre, ob ich das überhaupt getraut hätte, mich damit zu Jesus zu kommen. Das ist ja völlig hoffnungslos. Völlig hoffnungslos, damit auch nur annähernd dem Hunger zu begegnen. Jetzt stand ich selbst noch nie vor der Aufgabe, 5.000 Menschen satt zu kriegen, vor allem nicht mit 5 Broten und 2 Fischen. Aber es gibt ja Situationen, in die wir geraten und auch in die ich schon geraten bin, in denen man sich zumindest ähnlich machtlos und auch ähnlich hoffnungslos fühlt. Ich habe Medizin studiert hier in Hannover und arbeite ich auch als Ärztin in Hannover und bin direkt nach meinem Studium, habe ich nicht gleich angefangen zu arbeiten, sondern bin für ein knappes Jahr nach Kamerun gegangen und habe dort in der Missionsgesellschaft von unserer Kirche, der Europäisch-Baptistischen Mission, ihr kennt sie wahrscheinlich, die EBM International, habe ich ein Volontariat gemacht in einem kleinen Krankenhaus im Norden von Kamerun. Und das war wirklich ein tolles Jahr, muss ich sagen, mit ganz vielen guten Begegnungen, mit besonderen Umständen, in die man gerät, auch vielen besonderen Menschen, die ich getroffen habe, die mir ans Herz gewachsen sind. Und natürlich, die medizinischen Möglichkeiten sind nun mal sehr begrenzt. Nordkamerun gehört zu den Ausläufern der Sahelzone, ist sehr arm, sehr trocken. Ich glaube, wir haben alle diese Bilder im Kopf, wie Menschen dort leben. Und auch die Möglichkeiten in dem Krankenhaus waren sehr begrenzt. Wir hatten so ein rudimentäres Labor für ein paar Werte. Wir hatten so eine Apotheke, da musste man jede Tablette einzeln kaufen. Es gab ein Ultraschallgerät, auf dem man einiges, naja, ein bisschen weniger gesehen hat als bei uns heute hier. Und das, ich war da ja auch darauf eingestellt, dass es genau so sein wird. Und dann habe ich mich auch versucht zu arrangieren und einzubringen mit dem, was möglich war. Und das ging auch gut, das ging auch emotional wirklich gut. Wie gesagt, war ein sehr gutes Jahr, bis zu dem einen Tag, an dem die kleine Fadimatu zu uns kam. Fadimatu war so ein kleines Mädchen, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, und sie hatte so ein bisschen Luftnot und allgemeines Unwohlsein. Es ging ihr eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Am nächsten Morgen aber, als ich zur Arbeit kam, da ging es ihr sehr schlecht. Man kann letztlich nur spekulieren, was sie hatte, wahrscheinlich einen angeborenen Herzfehler oder vielleicht auch einen im Laufe des Lebens erworbenen Herzfehler, der sich für ein paar Jahre gut gehalten hat und der dann zu diesem Zeitpunkt in der Medizin, nennen wir das, dekompensiert ist. Sie hatte auf jeden Fall schwere Atemnot, Wasser in der Lunge, und das schon seit einigen Stunden in der Nacht hatte das angefangen. Und mittlerweile war sie auch völlig kraftlos. Und sie hat auch gespürt, was mit ihr los ist. Sie war wirklich in Todesangst und hat auch gewusst, dass sie sterben muss. Und dann standen wir ja da in so einer Situation. Ich nenne sie jetzt mal die 5 Brote und die 2 Fische-Situation. Das kleine Mädchen, so schwer krank. Und auf der anderen Seite keine Möglichkeit der Diagnostik. Keine passenden Medikamente. Es gab einfach keine Medikamente für Herzerkrankungen da. Es gab nicht mehr Sauerstoff, um ihr Leiden zu lindern. Also wenigstens, dass man ihre Not lindert. Nicht mal das konnten wir tun. 2 Stunden später ist sie dann auch gestorben. Und das war so ein Moment, in dem ich mich wirklich gefragt habe, was das Ganze eigentlich soll. Vielleicht kennt ihr diesen Moment, wenn ihr das Gefühl habt, so eine Riesenlast oder diese ganze Last der Verantwortung, das ganze Leid legt sich auf eure Schultern. Und man hat nichts, um dem entgegenzustehen. Um das zu erleben, muss man jetzt nicht nach Afrika fahren, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt dieses Gefühl, oder ich habe dieses Gefühl auch durchaus in meinem jetzigen Alltag immer wieder. Wie klein und hilflos stehe ich denn da, wenn ein Virus unsere Welt verändert, wie es vor ein paar Jahren, glaube ich, unvorstellbar schien, auch unser ganz persönliches Leben. Und ich sehe ja auch die Ängste und die Unsicherheiten von der Menschen, die Corona ausgelöst haben, das auch zum Teil noch weiter besteht. Oder wie hilflos stehen wir da, wenn Putin meint, plötzlich einen Krieg in der Ukraine beginnen zu müssen? Und wenn man dann Menschen begegnet, die von dort geflohen sind, die ihr Zuhause verloren haben? Und auch ganz unabhängig von Corona oder von großen politischen Krisen, auf die haben wir wirklich wenig Einfluss, da unterstelle ich mal, dass wir alle nicht so weit gucken müssen, um in Situationen zu sein, die uns über den Kopf zu wachsen scheinen. Vielleicht nicht nur scheinen, die uns sogar über den Kopf wachsen. Wo wir diese Riesenlast auf unseren Schultern spüren. Was ist denn, wenn die Anforderungen im Beruf morgen früh schon so groß sind, dass ich das Gefühl habe, ihnen nicht mehr begegnen zu können? Oder was ist, wenn die Eltern oder mein Partner oder Kinder plötzlich krank sind und sich alles verändert? Oder wenn ich plötzlich merke, dass in meiner Familie so viel Streit ist, dass ich dem nichts entgegensetzen kann und dass ich keinen Weg daraus finde, dass ich vielleicht sogar Teil des Problems bin und einfach nicht aus meiner Haut kann? Was ist, wenn Familien zerbrechen und ich kann es nicht verhindern? Ich glaube, ich kann die Liste noch ziemlich lang weiterführen und jeder von euch im Raum kann wahrscheinlich eine eigene Situation oder eine eigene Last dazu tun. Und dann dieses Gefühl, dass man selber nichts dazu geben kann, nur unzulänglich ist. Wie gesagt, ich nenne das immer gerne die 5 Brote und die 2 Fische-Situation. Und ich denke, dass die Jünger sich ähnlich gefühlt haben müssen. 5000 hungrige Menschen auf der einen Seite, fast nichts zu essen auf der anderen. Das viele Leid in Kamerun, das war ja jetzt in diesem Moment personifiziert in der kleinen Fadimatu, kaum Möglichkeit der Hilfe. Oder die Anforderungen an uns hier jeden Tag und dann häufig wenig Kraft, um sie zu bewältigen. Und dann neben unserer persönlichen Situation ja auch die Situation von unseren Gemeinden. Jetzt bin ich bei euch zu Gast und natürlich nicht in der ganzen Tiefe bei euch involviert. Aber ein bisschen hört man ja schon über Freunde und über Bekannte, wie es bei euch geht. Und man nimmt ja auch Anteil so als Schwestergemeinde. Und ich habe das Gefühl, es ist bei euch ja auch ähnlich wie letztlich bei uns, wahrscheinlich in jeder anderen Gemeinde der Welt auch, immer dieses Gefühl von begrenzter Ressource, begrenzter Zeit, begrenzter Kraft, begrenztem Geld. Und dem entgegen die Not, die um uns herum ist. In unserer Gemeinde in der Südstadt von Hannover, aber auch hier in Lehrte. Ich habe vor kurzem eine Freundin nach Lehrte zum Bahnhof gebracht am Abend, weil sie mit dem Zug weiterfahren wollte. Wie vielen bedürftigen Menschen begegnet man an einem solchen Ort? Nicht nur an eurem Bahnhof, an jedem Bahnhof der Welt wahrscheinlich. Und ich weiß ja auch, wie ihr euch um Menschen bemüht, genauso wie wir als Gemeinde um uns um Menschen bemühen. Und es läuft ja auch viel Gutes. Das will man ja auch, will ich nicht keinerweise kleinreden. Es ist ja viel Gutes da. Und gleichzeitig wissen wir trotzdem, dass jeden Tag an dieser Tür da vorne Menschen in Not an uns vorbeilaufen, denen wir nicht helfen können. Auch wir als Gemeinde haben ja nur 5 Brote und 2 Fische angesichts der Not, die uns umgibt. Jetzt kann man natürlich hier stehen bleiben und sagen, bringt ja eh alles nichts. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir können sagen, was sollen wir denn dann überhaupt noch geben? Aber, und in diesem Fall, Gott sei Dank, die Erzählung, um die es heute geht, die bleibt hier eben nicht stehen. Denn was machen die Jünger denn? Sie verharren ja nicht in dieser Hoffnungslosigkeit. Und sie verharren auch nicht in dieser Machtlosigkeit. Nein, auf Jesus Wort hin gehen sie los und sie bringen, was sie haben. So wenig das auch zu sein scheint. 5 Brote und 2 Fische. Lächerlich angesichts des Hungers um sie herum. Aber das, was sie haben, das legen sie in Jesus Hände. Jetzt würde ich gerne sagen, sie haben das voll Vertrauen gemacht, aber ganz ehrlich, das sagt der Text nicht. Wir wissen nicht, was die Jünger gedacht haben. Ob sie ein Wunder erahnt haben oder ob sie es erhofft haben oder ob sie einfach gemacht haben, was Jesus gesagt hat, so frei nach dem Motto, dann gibt er wenigstens Ruhe. Aber das ist auch gar nicht entscheidend. Wichtig ist, das Wenige, was da war, das haben sie Jesus hingelegt. Und Jesus auf der anderen Seite, Jesus nimmt das. Wenn wir ehrlich sind, auch hier wäre eine andere Version der Geschichte möglich. Jesus hätte anders handeln können, er ist Gottes Sohn. Es hätte etliche Möglichkeiten gegeben, wie Jesus die Leute satt bekommt. Er hätte Steine zu Brot werden lassen können. Er hätte Manna vom Himmel regnen lassen können, wie damals in der Wüste. Er hätte dafür sorgen können, dass die Leute einfach nicht mehr Hunger haben. Alles wäre möglich gewesen. Aber Jesus entscheidet sich nicht so. Nein, er nimmt das, was die Jünger ihm bringen, nimmt er an. Das Handeln von Jesus bezieht das Handeln der Jünger mit ein. Und er macht die Gaben der Jünger zu einem Teil seiner Lösung. Und dann alle essen und werden satt. Das ist etwas überraschend. Was ist jetzt passiert? Nachdem Markus die Situation lang und ausführlich schildert, er schildert die Vorgeschichte, er schildert die Umgebung, den Dialog von Jesus mit seinen Jüngern, das Essen. Jetzt am Höhepunkt der Geschichte schweigt Markus fast vollständig. Nur alle aßen und werden satt. Das eigentliche Wunder, das vollzieht sich im Verborgenen. Jesus' Wirken vollzieht sich im Stillen. Wir sehen nur das Ergebnis. Alle aßen und werden satt. Es gibt 2 Gründe, warum ich die Geschichte so gerne mag. Ich habe euch ja gesagt, dass sie mir sehr wichtig geworden ist. Es gibt 2 Gründe dafür. Einmal, ich habe es schon gesagt, weil wir Jesus ganz, ganz tief in sein Herz blicken. Mit all seiner Fürsorge. Sowohl den Jüngern gegenüber, als auch den Menschen in der Menge gegenüber. Mit all dieser Zugewandtheit, die er hat. Mit all dem Sehen der Situation. Und zwar der leiblichen wie auch der geistlichen Situation. Und ich finde, in dieser Geschichte, da steckt so viel Liebe, so viel Zugewandtheit und so viel Annahme von Jesus gegenüber uns, dass ich es schön finde, wie die Geschichte das ausdrückt und dass ich mir wünsche, dass wir das wahrnehmen, wie viel Annahme in dieser Geschichte steckt. Und der 2. Grund, weshalb mir die Erzählung so wichtig geworden ist, so wie Jesus seine Jünger mit in sein Handeln einbezieht, so bin ich überzeugt, will er auch uns heute mit einbeziehen in seine Lösung. Aus irgendeinem Grund, den ich persönlich nicht verstehe, aus irgendeinem Grund hat sich Gott dafür entschieden, mich und uns zu gebrauchen, auch wenn Kraft und Fähigkeiten doch häufig sehr, sehr unzulänglich erscheinen. Und als ich das in meiner Zeit in Kamerun für mich annehmen konnte, da habe ich plötzlich gemerkt, wie diese Last, die auf meiner Schulter war, die auf meinen Schultern gelegen hat, deutlich leichter geworden ist. Und ich habe ganz bewusst sagen können in diesem Jahr, okay Gott, ich gebe das, was ich habe. Ich gebe meine Zeit dieses Jahr, ich gebe meine Kraft, ich gebe mein Wissen, was ich erworben habe im Studium, ich gebe auch mein Geld. Das alles investiere ich. Und ja, es erscheint lächerlich angesichts der Probleme um mich herum. Aber ich gebe es dir. Und es ist auch meine Überzeugung, dass es meine Verantwortung ist, dass ich das tue. Es ist meine Verantwortung, dass ich das gebe, was ich habe. Aber der Rest, das ist nicht mehr meine Verantwortung. Ich stelle das, was ich habe, Gott zur Verfügung. Und ich möchte darauf vertrauen, dass er daraus Gutes machen wird. Der Rest, was er daraus Gutes machen wird, ist nicht mehr meine Verantwortung. Dass die 5 Brot und die 2 Fische reichen, diese Verantwortung mussten die Jünger nicht tragen. Die muss ich auch heute nicht tragen, das kann ich an Jesus zurückgeben. Das Leiden und das Sterben von dem kleinen Mädchen kann ich an Jesus zurückgeben. Das Leid um mich herum, die offenen Fragen, die bleiben. Und ganz ehrlich, die Fragen, die sind ja da und sie werden auch bleiben. Das gehört zu unserem Leben dazu. Die Last darüber, die kann ich wieder abgeben. Und ich kann sagen, diese Welt, Gott, das ist deine Welt. Ich bin gerne in dieser Welt und ich engagiere mich gerne in ihrer. Ich gebe, was ich habe, aber die Last von dieser Welt, die muss ich nicht tragen. Die liegt auf deinen Schultern, Gott. Und das versuche ich auch jetzt und hier immer wieder. Die Jünger haben 5 Brote und 2 Fische gegeben. Das, was wir heute geben, kann ja unterschiedlich sein. Bei dem einen ist es Wissen, bei dem anderen sind es bestimmte Fähigkeiten, bei dem anderen ist es vielleicht Geld, bei dem vierten ist es die Zeit, die er geben kann, bei dem fünften ist es ein Gebet. Es gibt Zeiten, da können wir mehr geben und es gibt Zeiten in unserem Leben, da können wir weniger geben. Und auch wir als Gemeinden können geben, was wir haben. Wir können uns engagieren als Ehrenamtliche mit unserer Zeit und unserer Kraft. Wir können Geld geben, um mit diesem Geld etwas Gutes zu bewirken. Wir können Gebet geben. Wir können das Miteinander als Gemeinschaft geben. Das alles können wir geben und es ist viel. Und ich bin auch sicher, es ist unsere Verantwortung, dass wir damit nicht hinter dem Berg halten, dass wir alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Aber dann bin ich voll Vertrauen, dass Gott daraus etwas gestaltet. Vielleicht ist es etwas, was wir nicht erwarten. Oder es ist anders, als wir uns vorgestellt haben. Vielleicht bleibt es sogar unseren Augen verborgen. Ein interessanter Aspekt dieser Geschichte ist, dass mit keinem Wort erwähnt wird, ob die 5000 Menschen merken, dass sich ein Wunder vollzogen hat. Die Jünger werden es gemerkt haben. Aber die Menschen? Das wissen wir nicht. Manches verzieht sich im Verborgenen. Und ich wünsche uns allen, euch als Gemeinde, mir, euch im persönlichen Leben, dass wir nicht den Mut verlieren angesichts von Leid, von unserer eigenen Überforderung, von offenen Fragen, sondern dass wir fröhlich geben, was wir haben, im Staunen darüber, dass Gott das, was wir bringen, gebrauchen möchte, um sein Reich mit ihm zu bauen. Dass er sich dazu entschieden hat, uns mit einzubeziehen. Und dass wir gleichzeitig auf der anderen Seite vertrauen, dass alle unsere Fragen, unsere Sorgen und Nöte bei ihm gut aufgehoben sind und er daraus schon Gutes erwachsen lässt. Amen.